spulen wir noch einmal ein bisschen zurück. Wiederholen wir noch ein bisschen. Jesus hatte die Händler aus dem Tempel rausgeworfen. Diese Händler, die für die jüdischen Leiter gearbeitet haben. Und dann am nächsten Tag ist er wieder in den Tempel hineingegangen und hat das Volk gelehrt. Und dann sind diese jüdischen Leiter zu ihm gekommen und haben ihn konfrontiert, haben seine Autorität in Frage gestellt. Er hat sie nicht gefragt, ob er lehren darf oder nicht. Er hat es einfach getan. Und nachdem er sie durch eine Reihe von Fragen und Gleichnissen zurückgewiesen hat, dann haben sie es nochmal versucht und ihn versucht, mit Fangfragen zu fangen. Auch das hat nicht funktioniert. Jesus hat sie mit Gegenfragen zum Schweigen gebracht, haben wir gesehen. Sie sind also noch immer im Tempel. Und wir können uns vorstellen, die Volksmenge, die dort im Tempel war, die hat mit großem Interesse diese Auseinandersetzung beobachtet. Und jetzt wendet sich Jesus an sie und an seine Jünger. Und er wird sie vor diesen jüdischen Leitern warnen. Im Besonderen vor den gesetzlichen Pharisäern. Das war diese Gruppe der ultraorthodoxen Juden, könnten wir sagen. Und auch vor den Schriftgelehrten, das waren die Theologen damals. Und viele von denen waren Pharisäer, diese strenge gesetzliche Sekte der Juden. Das ist übrigens die letzte öffentliche Ansprache von Jesus. Wir können viel davon lernen. Wir können davon lernen, wie man falsche Religion erkennen kann. Auch Gesetzlichkeit, was falsche Religion ist. Und wir können sehen den Kontrast zwischen wahrem Christentum und falscher Religion und falschen religiösen Leitern. Vers 1. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Also sie haben diese Autoritätsposition, diese Autorität an sich gerissen. Nicht, dass sie von Gott dazu berufen waren, aber sie haben sich selbst eine Position geschaffen. Und der Grund, warum sie das getan haben, werden wir gleich sehen, war, dass sie sich selbst erhöhen können. Und ein bisschen Ansehen vor den Menschen haben können, sich selbst bereichern können, Macht haben können. Das war so ihre Motivation. Vers 3. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es und tun es nicht. Also sie leben nicht das, was sie predigen. Das ist schon mal erstes Kennzeichen für falsche Religion oder falschen Lehrer. Ich denke an diese Prosperity Teacher, die sagen, schick mir dein Geld und dann wird Gott dich segnen. Wenn sie es wirklich glauben würden, dann würden sie dir ihr Geld schicken, damit Gott sie segnet. Leben nicht das, was sie sagen. Und das ist typisch für Sekten oder für falsche Religionen. Die Gurus, die Leiter sind normalerweise ausgenommen von diesen vielen kleinen Regeln. Und die anderen, die Mitglieder, müssen für die Leiter arbeiten und die genießen ihr Leben. Jesus im Gegensatz dazu hat nie irgendwas verlangt, was er nicht selbst vorgelebt hat. Er hat gedient, er war dem Vater gehorsam, er hat sich gedemütigt, er hat vergeben. Und wenn er uns sagt, dass wir diese Dinge tun sollen, dann hat er uns das vorgelebt. Auf der anderen Seite kann jemand die Wahrheit sagen, selbst wenn er nicht danach lebt. Und wir können das manchmal als Ausrede gebrauchen. Und sagen, ich höre dem nicht zu, weil ich mag ihn sowieso nicht und der lebt nicht alles, was er sagt. Ja, vielleicht will Gott trotzdem zu dir sprechen. Ich meine, Wahrheit ist Wahrheit, egal ob er danach lebt oder nicht. Wir müssen das, was die Leute lehren, prüfen am Gottes Wort. Und die Bibel sagt uns, wir sollen das Gute behalten und das Schlechte sollen wir rauswerfen. Jesus sagt hier seinen Jüngern, tut, was sie sagen. Und er meint damit nicht all ihre menschlichen Traditionen und ihre menschlichen Regeln. Losgelöst von Gottes Wort haben sie natürlich keine Autorität, sondern er allein, Gott ist unsere Autorität, nicht wir oder andere Menschen. Aber das, was sie in Übereinstimmung mit Gottes Wort lehren, das haltet. Gottes Wort hat Autorität, egal wer das lehrt. Vers 4. Sie binden aber schwere Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Typisch für Gesetzlichkeit. Gesetzlichen machen immer Christentum Beziehung mit Gott so etwas schwer und legen den Menschen viele kleine Regeln auf, die übrigens nirgendwo in der Bibel sind. Leute, ihr werdet nur von Gott angenommen und Gott wird euch nur segnen, wenn ihr bestimmte Regeln einhaltet. Mindestens eine Stunde stille Zeit pro Tag. Kurzhaarschnitt für die Jungs. Männer natürlich lange Haare. Jeder zweite Satz, Preis im Herrn. Schon mal gut. Dann kann Gott was mit euch anfangen. Aber was noch wichtiger ist, wenn du Gott gefallen willst und wirklich geistig sein willst, gibt es vor allem eine Liste von Dingen, die du nicht tun darfst. Also, Jungs, keine langen Haare oder keine laute Musik hören. Ganz sicher kein Schlagzeug in der Gemeinde. Und tanzen, rauchen, Glas Wein, kann Gott euch nicht segnen. Vor allem nicht lachen im Gottesdienst. Das habt ihr noch nicht gelernt, ha? Hat mal einen Arbeitskollegen, der kam aus so einer recht engen Gemeinde und hat so Kassetten angehört von uns, hat gesagt, hey, gefällt es eigentlich ganz gut, wie wir das Wort Gottes studieren und so weiter, aber was ihm so ungewohnt ist, dass wir so viel lachen im Gottesdienst, weil er hat gelernt, das Wort Gottes ist eine ernste Sache und im Gottesdienst lacht man nicht. Ich habe ihn mal besucht in seiner Gemeinde, das war auch wirklich so. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber nicht nur der Prediger, die ganze Gemeinde hat den ganzen Gottesdienst durchgehalten, ohne irgendwie zu lächeln. Das Coole war, ich bin damals mit dem Roller vom Gerhard dorthin gefahren und war in Lederjacke und Jeans und wusste es ja nicht. Bin ein bisschen aufgefallen. Aber was sagen Gesetzliche? Sagen, wahre Geistlichkeit geht mit Schwere und mit Leid und Askese einher. Und je betrübter und deprimierter du bist, desto geistlicher bist du. Das ist, was gesetzliche Religion tut. Macht die Lasten der Menschen schwer. Im Gegensatz dazu Jesus. Matthäus 11 sagt, er kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von Religion, frei zu machen von Gesetzlichkeit. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Weg zu Gott ist frei, muss dich nicht mehr hinverdienen. Kannst zu Gott kommen, egal ob du letzte Woche stille Zeit gehabt hast oder nicht. Und egal ob du lange oder kurze Haare hast oder Rock trägst oder Hose oder sonst was. Jesus hat bezahlt dafür. Und Gott wird dich segnen, weil du auf Jesus vertraust, nicht auf das, was du tust. Glücklich der Tag, wo wir das begreifen. Das müssen wir ein für alle Mal aus unserem Hirn rauskriegen. Das könnten wir irgendwas von Gott verdienen. Einzige, was wir verdienen können, ist die Hölle. Aus uns selbst. Rest Gott segnet uns wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist Gnade. Das ist Christentum. Wir haben drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Das, was Gott wirklich von uns will, ist eine Liebesbeziehung mit ihm. Jesus hat gesagt, eines ist wichtig. Und das ist das Höchste. Es ist die Priorität. Liebe Gott mit allem, was du bist. Und dann lieb deinen Nächsten wie dich selbst und passt. Gott will, dass wir reagieren auf seine Liebe. Und wenn wir ihn lieben, dann werden wir ihn ehren wollen und werden wir auch richtig leben. Ich glaube, Augustinus hat es mal gesagt, liebe Gott und dann tu, was immer du willst. Das, was Gott von uns will, das ist der neue Bund. Nicht länger Gesetzlichkeit, nicht länger äußere Regeln, Druck von außen, der uns motiviert, sondern in Jeremia hat er schon gesagt, der neue Bund ist, ich werde euch ein neues Herz geben. Dieses steinerne Herz rauswerfen und ein fleischernes Herz geben. Und ich werde mein Gesetz auf euer Herz schreiben, auf die Tafeln eurer Herzen. Im Psalmen steht, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben die Wünsche deines Herzens oder das Verlangen deines Herzens. Das ist, wie Gott wirken will. und am neuen Bund. Es ist Beziehung, Liebesbeziehung. Und er legt dir Dinge aufs Herz. Oder er spricht dich an durch sein Wort und du liebst ihn zurück und reagierst darauf. Bist gehorsam. Schritt für Schritt, jeden Morgen. Herr, was hast du vor? Was willst du tun? Und wirklich zu erwarten, dass er zu dir spricht. Und dann, wenn dir was aufs Herz legst, tu es einfach. Das ist, was Gott will. Einfache Beziehung mit ihm. Das macht es auch so wunderbar frei und so wunderbar einfach. Leben in Beziehung mit Jesus. Schritt für Schritt. Das, was er für uns hat, sind auf ihn ausgerichtet. Und ich feiere das, was Jesus für mich getan hat. Nicht poliere meine eigenen Fingernägel. Okay, Gott, jetzt muss mich segnen, weil war brav heute. Oh, gestern habe ich verschlafen. Bin nicht zur stillen Zeit gekommen, da konnte Gott mich natürlich nicht segnen. So ein blödes Denken. Aber wir sind so einfach, dass wir da reinfallen in diese Gesetzlichkeit, in dieses gesetzliche Leistungsdenken vor Gott. Nee, Jesus hat bezahlt. Es ist nicht das, was wir tun, es ist das, was Jesus schon getan hat. Ich feiere das, was Jesus für mich getan hat, richte mich aus auf ihn. Ich erwarte, dass Gott mich segnet wegen Jesus. Ich bin offen für seine Führung und ich lebe dann einfach in einfachen Gehorsam das aus, was er mir aufs Herz legt und das gemeinsam mit ihm. Vertrauen auf seine Kraft. Wir sehen hier auch wieder, dass die religiösen Leiter wieder härter zu den anderen Menschen sind als zu sich selbst. Jesus sagt, sie legen den anderen Lasten auf, aber sie selbst rühren sie nicht an. Helfen denen auch nicht, die Lasten zu tragen. So typisch. Das ist so unsere Tendenz als sündige Menschen. Wir sind hart zu den anderen, aber soft und sehr tolerant uns selbst gegenüber. Wir machen es uns selbst einfach. Aber den anderen legen wir diese gesetzlichen Trips auf. In der Bibel ist es genau umgekehrt. Jesus sagt, verleugne dich selbst. Und er sagt uns, achtet einer den anderen höher als dich selbst. Und Galater 6,2 sagt, einer trage des anderen Lasten. Vers 5. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Gebetsriemen waren diese, haben schon drüber gesprochen, diese kleinen Boxen, diese kleinen Schachteln, wo sie diese Schriftrolle drin hatten, wo dieses große Glaubensbekenntnis Israels draufgeschrieben war, das Shama. Höre Israel, sollst den Herrn, deinen Gott lieben und so weiter. Herrn, deinen Gott lieben mit allem, was du bist, kurz gesagt. Und sie haben das getragen. Und dann hatten sie diese Quasten an ihren Umhängen unten. Waren blau, die sollten sie daran erinnern, an ihre himmlische Berufung, an ihren Bund mit Gott, ihre Beziehung mit ihm. Aber sie haben diese äußerlichen Dinge genommen, die einfach als Erinnerung dienen sollten, wenn es überhaupt so gemeint war. Ich weiß nicht, ob Gott überhaupt gemeint hat, dass sie die Dinge wirklich wörtlich auf ihr Hirn hängen sollen. Aber sie haben diese äußerlichen Dinge genommen und haben daraus was Gesetzliches gemacht und Maßstab für Geistlichkeit. Und die sind immer größer geworden, diese Boxen. Und die Quasten sind immer größer geworden. Oh, Mann ist ja geistlich, er hat eine Riesenquaste. Als ob das irgendwas mit Geistlichkeit zu tun hat. Und wir haben schon gelesen im Matthäus-Evangelium, dass sie gebetet haben an den Straßenecken, dass alle sie hören konnten. Und wenn sie Almosen gegeben haben, haben sie, guck mal, ich gebe, um vor den Menschen gesehen zu werden. Sie haben das Ansehen bei den Menschen geliebt, die Ehrenplätze. Hatten nicht wirklich Hunger nach Gott. Gott hat eigentlich gar nicht viel mit ihrer Religion zu tun gehabt. Es war so ihre selbstgeschnitzte Religion. Die haben diese Gesetzlichkeit benutzt, diese Regeln, die sie selbst aufgestellt haben, um ihr eigenes Ansehen zu heben. Weil sie so getan haben, als würden sie es halten. Und um Ehrenplätze zu bekommen. Das war nichts als eine große Show. Und wir wissen, es gab Ausnahmen. Nikodemus zum Beispiel war so ein Pharisäer, der eine Ausnahme war. Vielleicht auch Gamaliel. Aber diese Schriftgelehrten haben Gerechtigkeit zu was Äußerem gemacht. Bist gerecht, wenn du meine Regeln hältst, wenn du die richtigen Worte sagst, wenn du die richtigen Zeremonien durchmachst. Aber sie haben das Innere, das Herz, die Beziehung mit Gott ignoriert. Und das ist typisch für falsche Lehrer. In ihrem Lebensstil haben sie so eine weltliche, äußere Ausrichtung. Wollen vor allem Aufmerksamkeit auf sich selbst ziehen, Ehre von den Menschen haben. Das ist ein Alarmzeichen für uns. Wenn immer ein Prediger ständig von sich selbst spricht, wenn alles Dienst um den Mann Gottes aufgebaut ist, der so toll ist und so super und so geistlich und voll Glauben, sollten wir uns fragen, wo wirklich die Prioritäten sind. Jesus hat in seinem Dienst die Menschen immer auf den Vater hingewiesen. Wann immer Jesus gesprochen hat, wann immer Jesus geheilt hat, gewirkt hat, haben die Menschen den Vater verherrlicht. Er hat nicht den Jesus Christus internationalen Heilungsdienst gegründet und Poster aufgehängt. Kommt und seht, Jesus wundervoll bringen. Und bringt eure Spende natürlich. Hat nicht getan. So ein Mangel an Demut und Selbsterhöhung ist immer ein Zeichen für falsche Lehrer. Das ist eine gute Testfrage für uns, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir auf einer Veranstaltung sind. Wir können immer fragen, wer steht im Mittelpunkt? Wer bekommt die Ehre hier? Ist es Jesus oder der Prediger oder sonst irgendein Mensch? Jesus konnte sagen in Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Wahrlich geistlicher Mensch will Gott ehren. Fürchtet nicht die Menschen, sondern er fürchtet Gott. Denen geht es um das Innenleben. Um das reine Herz vor Gott, nicht um eine äußere Show, um Menschen zu beeindrucken. Auch ein Test für uns. Was motiviert dich? Ist es Gottesfurcht oder ist es Menschenfurcht? Wie definierst du Erfolg? Anerkennung und Lob von anderen Menschen oder ist es Gott zu ehren, ihm gehorsam zu sein? Was ist dir wichtig? Charakter? Was ist das? Wer du wirklich bist oder Ansehen, das wofür dich die anderen halten. D.L. Moody, dieser bekannte Evangelist, hat mal gesagt, wenn ich mich um meinen Charakter kümmere, wird sich mein Ansehen um sich selbst kümmern. Wenn wir in unserem Herzen in rechter Beziehung sind mit Gott, darauf ausgerichtet sind, ihn zu ehren, dann müssen wir uns keine Sorgen machen um unser Ansehen vor den Menschen. Vers 8 sagt er, ihr aber, und ich glaube, er spricht hier vor allem zu den Jüngern, ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Rabbi heißt der mein Meister oder mein großer Lehrer. Einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder, seid alle gleich. Ich bin der Chef, ich Chefe, ihr Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen. Denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Und es geht hier nicht um den Titel so sehr. Jesus sagt hier nicht, dass wir unseren Papa nicht Vater nennen dürfen oder unseren Lehrer in der Schule nicht Lehrer nennen dürfen. Es geht hier um die Einstellung. All diese Titel haben dazu gedient, sich selbst über andere zu erheben. Darum ging es. Diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer haben versucht, sich zwischen Gott und die Menschen reinzudrängen. Ich bin dein Rabbi, dein großer geistlicher Lehrer. Und ich bin dein geistlicher Vater, der Mittler zwischen Gott und dir. Und ich bin dein Meister. Und wenn du Gottes Wort verstehen willst, wenn du Gott nahe sein willst, dann musst du zu mir kommen. Auch so ein Zeichen. Für falsche Religion. Kein Mensch, auch keine Gruppe oder Gemeinde kann für sich letztlich Autorität beanspruchen in ihrer Lehre oder in ihrer Auslegung. Niemand darf sagen, nur wir haben die Wahrheit. Nee, wir sind alle Menschen. Und wir haben Gottes Wahrheit. Sein Wort, das ist Wahrheit. Gott sagt, ich bin die Wahrheit, nicht ich habe die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und sein Wort ist absolut, aber nie irgendeine menschliche Lehre oder eine menschliche Interpretation. Wenn jemand das für sich beansprucht, dann muss auch ein rotes Licht angehen. Typisch für Sekten. Nur wir haben die Wahrheit. Wir sind die einzigen wahren Christen. Und wenn du nicht unsere blöden kleinen Regeln hältst, dann kann Gott dich nicht segnen. Bist du nicht geliebt von ihm. Auch niemals darf sich ein Mensch zwischen dich und Gott reindrängen. Deine Sünden sind nur vergeben, wenn du zu mir kommst. Und ich, dein geistlicher Vater, dir Vergebung zuspreche. Und das Abendmahl gilt nur, wenn der Priester das vollzieht. 1. Timotheus 2,5 sagt uns der Herr, einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Einer ist dein Lehrer und dein geistlicher Vater und dein Meister oder Führer und das ist Jesus allein. Und er will das direkt tun in jedem von unserem Leben, wie eine persönliche Beziehung mit uns. Nicht eine Beziehung durch einen anderen Menschen. Zeichen von falscher Religion. Wenn sich andere Menschen zwischen dich und Gott reindrängen. Das ist nicht, was Gott für uns hat. Es ist diese persönliche Beziehung. Sein Gesetz auf deinem Herz. Sein Verlangen auf deinem Herz. Und du reagierst drauf. Er liebt dich und du liebst zurück. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Diese einfache Liebesbeziehung. Das ist wahre, ich wollte gar nicht sagen Religion. Aber es war wahres Christentum. Wahre Beziehung mit Gott. Diese jüdischen Leiter hatten auch ein total falsches Konzept von Dienst. Haben den Dienst gesehen als Mittel, um sich selbst zu erheben, um bedient zu werden. Jesus hat es völlig anders gesehen und wir haben da schon drüber gesprochen. Im Vers 11 nochmal, er sagt, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Wahre Leiter ist ein Diener wie Jesus. Jetzt wird Jesus sich wieder an die Schriftgelehrten und die Pharisäer wenden. Aber er tut das vor der Volksmenge, verwendet die als Anschauungsobjekt. Und er wird 8 Weherufe über sie ausrufen. Und wir müssen aufpassen, dass wir Jesu Herz hier richtig hören. Da ist nicht nur Zurechtweisung und Warnung drin in diesen Weherufen, auch das ist drin, aber auch Betrübtheit und Trauer. Es ist auch ein Oh weh. Dein gebrochenes Herz. Gott Jesus will nie verdammen. Er ist nicht gekommen, um zu verdammen. Sondern er will Menschen dazu bringen, dass sie umkehren. Es ist interessant, auch wenn wir diese 8 Weherufe gegenüberstellen mit den Seligpreisungen. Am Beginn seines Dienstes in der Bergpredigt hat Jesus 8 Seligpreisungen ausgesprochen. Das heißt Charaktereigenschaften, Einstellungen, die einen Segen in sich beinhalten. Interessant, jetzt am Ende seines öffentlichen Dienstes spricht er 8 Weherufe aus. Charaktereigenschaften, Einstellungen, die Fluch, Verdammnis, Gericht mit sich bringen. Himmel oder Hölle, Segen oder Fluch, Gnade oder Gericht, das ist unsere eigene Entscheidung als Menschen. Jesus hat am Kreuz alles getan, damit wir Segen haben können und in den Himmel kommen können, dass wir Gnade erfahren dürfen, wenn wir es nur annehmen. Aber Gott wird uns nicht vergewaltigen. Und er wird auch nicht den Menschen entschuldigen, der ihn ablehnt und der in Ungerechtigkeit und Rebellion und Ungehorsam leben will. Aber sein Herz ist gebrochen über einen solchen Menschen. Schauen wir uns diese 8 Dinge hier an. Erste Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 3. Jesus gesagt, glücklich oder glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die Armen im Geist, die Demütigen, denn ihnen ist das Reich der Himmel. Gegensatz zu Vers 13 hier. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die, welche hineingehen wollen, hineingehen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Gesetzlichen und Theologen Israels, die waren nicht arm im Geist, demütig, sondern die waren stolz. Und wenn du zu stolz bist, um Jesus anzunehmen, dann wirst du nicht in den Himmel kommen. Was noch trauriger ist hier, ist, dass sie den Himmel vor anderen verschließen. Lukas Evangelium im Kapitel 11 sagt uns Jesus, wie sie das tun. Da sagt er, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Indem ihr eure menschengemachten Traditionen gelehrt habt, statt Gottes Wort, konnten die Menschen Gott nicht mehr wirklich erkennen und das, was er wirklich vorhat. Mehr andere abgehalten, zu Gott zu kommen. Zweite, Matthäus 5, Vers 4, sagt Jesus, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Gegensatz dazu, Vers 14, vielleicht steht er bei manchen von euch in der Anmerkung unten. Aber in Markus 12 und auch in Lukas 20 ist dieser Vers drin. Sagt ihr, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum Vorwand lange Gebete. Deswegen werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Die Trauernden werden getröstet werden, aber die Pharisäer, die haben die Trauernden manipuliert. Sind zu den Witwen gegangen, haben gesagt, hey, wenn du deinen Mann ehren willst, dein Andenken ehren willst, dann spende uns. Pass auf, wenn immer Menschen im Namen Gottes oder im Namen von Religion die Schwachen ausnützen wollen. Das ist ein Kennzeichen für falsche Religion. Jesus hat gesagt, wir sollen die Schwachen tragen, nicht ausnutzen. Das Dritte, Matthäus 5,5. Er sagt, glückselig die Sanftmütigen oder Demütigen, das kommt dem wieder sehr nahe. Denn sie werden das Land erben. Gegensatz dazu Vers 15 hier. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten, das heißt einen, der sich zum Judentum bekehrt, zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht er ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Es waren stolze Heuchler, nicht demütig, nicht sanftmütig. Waren Heuchler, sind das Land durchzogen, haben versucht, Menschen ihren gesetzlichen Trip aufzulegen und sie zu bekehren zu ihrer eigenen gesetzlichen Religion. Nicht sie in Beziehung mit dem lebendigen Gott zu bringen, Seelen zu erretten. Stattdessen haben sie sie in die Hölle geschickt. Sohn der Hölle. Das ist jemand, der Gottes Weg der Erlösung durch Jesus ablehnt. Er sagt, sie werden noch schlimmer sein, doppelt so schlimm wie ihr. Oft sind die Jünger dann noch schlimmer und noch eifriger als die Lehrer. Sie getäuscht sind. Und es ist tragisch, wenn Menschen getäuscht sind und sie glauben, sie kommen in den Himmel durch die religiösen Schnickschnacks, die sie tun, farbigen Magazine austragen von Haus zu Haus. Glauben, sie kommen in den Himmel und enden in der Hölle. Das ist furchtbar. Beispiel diese muslimischen Selbstmordattentäter, die glauben, sie verdienen sich das Himmelreich dadurch, dass sie sich in die Luft sprengen mit den paar anderen. Dann wachen sie auf in der Hölle. Müssen beten für diese Menschen. Ich glaube, Gott weint über sie. Sind getäuscht von falscher Religion. Sechste. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Gegensatz dazu Vers 16 hier. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, das ist nichts, aber wenn jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, das ist nichts, aber wenn jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn größer, die Gabe auf dem Altar oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der in ihm wohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Pharisäer waren nicht hungrig nach Gerechtigkeit. Die haben ihre Spielchen gespielt, haben sich Wege ausgedacht, wie sie ungerecht sein können, wie sie Gott und andere Menschen ausnutzen können und berauben können, ohne dass sie ihren geistlichen Ruf verlieren. Haben hier Wege ausgedacht, wie sie ihre Schwüre nicht halten müssen. So ähnlich wie wir mit den gekreuzten Fingern als Kinder mal so Finger gekreuzt hinterm Rücken, dann muss ich nicht halten, das, was ich sage. Das haben sie getan, diese Regeln. Wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, dann muss ich es nicht halten. Aber wenn ich bei dem Gold des Tempels schwöre, dann bin ich gebunden. Jesus sagt, es ist Narrheit und es ist Blindheit. Ich werde euch für eure Schwüre verantwortlich halten, egal auf was ihr geschworen habt. An anderer Stelle hat Jesus gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles andere ist von unten. Vergesst die gekreuzten Finger. Seid hungrig nach Gerechtigkeit. Guten Gewissen vor Gott. Fünfte. Matthäus 5, Vers 7. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Hier im Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen, ihr blinden Führer, die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Glückselig die Barmherzigen, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Aber die Pharisäer, die haben Barmherzigkeit vernachlässigt. Sie waren auf die falschen Dinge ausgerichtet, haben diese kleinsten Gartensamen verzehntet. Einen für dich, Gott, und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für mich. Einen für dich und 9 für mich. Und haben das Wichtige vernachlässigt. Diese großen Prinzipien des Glaubens. Und das ist typisch für Gesetzliche. Die sind in diesen kleinen Regeln gefangen und blähen diese kleinen Dinge, die nicht mal in der Bibel drinstehen, blähen sie auf. Machen es zum Maßstab für Geistlichkeit und wahres Christentum und geistige Größe. Dann vernachlässigen sie die wichtigeren Dinge. Großen Dinge wie Liebe und Barmherzigkeit und Glaube. Gesetzliche Menschen können sehr unbarmherzig sein, sehr lieblos sein und hart mit anderen. Diese Leiter hier sind das beste Beispiel. Überlegt euch, die haben den unschuldigen Jesus angeklagt, aber dann gleichzeitig wollten sie nicht in die Gerichtshalle reingehen von Pilatus, weil er ein Heide ist. Und das war so eine ihrer blöden kleinen Regeln. Du darfst als Jude nicht in ein Haus des Heiden gehen, weil dann verunreinigst du dich. Aber klagen dabei Jesus an, versuchen, ihn umzubringen. Jesus sagt ihnen, zahlt den Zehnten, es ist richtig, aber vernachlässigt nicht die wichtigeren Dinge. Haben ihre Prioritäten falsch gesetzt. Ihre Priorität waren diese äußeren Regeln, nicht ihr innerer Charakter, nicht ihr Herz. Jesus verwendet hier ein echt witziges Bild. Er sagt, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Mücke, das war das kleinste von den unreinen Tieren. Mücke in der Suppe. Und dann sagt er, das Kamel aber verschluckt, das war das größte unreine Tier. Beispiel dafür, wie blind sie sind, für ihren wahren geistlichen Zustand, wie getäuscht sie sind. Kleinigkeiten und vergessen das Große, das sehen sie gar nicht. Sie das vernachlässigen. Sechste, Matthäus 5, Vers 8. Glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Vers 25, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Stell dir vor, du spülst eine Schüssel außen ab und ist schön poliert von außen, aber innen ist voll Essensreste und voll Schimmel und so richtig eklig. Ekligsten ist verschimmeltes Kartoffelpüree. Bist du schon mal stehen lassen im Kühlschrank zu lange? Dieser rote Schimmel und das stinkt. Ha? Stell dir vor, ein Gefäß, was außen poliert ist und innen voll stimmlichen Kartoffelpüree. Wow. Das ist unbrauchbares Gefäß. Alles, was du da reintust, ist verdorben. Vers 26 sagt Jesus, reinigt zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Matthäus 15 hat Jesus gesagt, aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken, Mord und Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Es geht nicht um äußere Kosmetik, wie wir vor den Menschen dastehen. Es geht ums Herz. Wenn dein Herz, dein Charakter okay ist, dann wird dein Ruf auch okay sein. Ganz automatisch, musst dir keine Sorgen machen. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und er wird in ihnen wirken. Und dann werden sie ihn reflektieren. Das ist, wie Gott wirkt, von innen nach außen. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Schauen ihn an, haben Gemeinschaft mit ihm und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen auf ihn, er wirkt in uns, er verändert uns. Wenn wir mit ihm rumhängen, dann werden wir auch ihm ähnlich werden, wird es abfärben. 7. Matthäus 5, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Vers 27, hier in Matthäus 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinigkeit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Selbe wie oben, Heuchelei. Wenn ein Jude ein Grab oder irgendeinen Toten berührt hat, dann war er unrein. Und deswegen haben die Juden vor diesem Fest, vor dem Passafest, die Gräber weiß überstrichen, sodass alle die sehen konnten, dass sie nicht irrtümlich über ein Grab drüber laufen, weil dann hätten sie nicht am Fest teilnehmen können. So waren die Pharisäer, das waren Angestrichene, die innerlich voll toten Zeug waren, haben behauptet, Friedensstifter zu sein und heilig und gerecht zu sein, und gleichzeitig waren sie drauf aus, den Friedefürst umzubringen. 8. Das letzte. Matthäus 5, Verse 10 und 11. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Glücklich die Verfolgten, aber wehe den Verfolgern. Vers 29. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten, baut Monumente und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. Väter, vor allem auch geistlich gesprochen, das waren die Heuchler des Alten Testaments. Hätten wir damals gelebt, dann hätten wir uns nicht schuldig gemacht, hätten die Propheten nicht umgebracht. Vers 31, so gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Nicht unbedingt physisch gesehen, sondern geistlich gesehen. Ihr habt denselben Geist, dieselbe Einstellung wie die, die die Propheten ermordet haben. Vers 32. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Schlangen, Otternbrut, Teufelskinder, sagt Jesus hier. Er hat es in Johannes 8 zu den Juden gesagt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Die verfolgt werden um Jesu Namen, das sind Gotteskinder, aber die Verfolger, das sind Teufelskinder. Schlangen, Otternbrut. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, seine Jünger. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und einige von ihnen werdet ihr in euren Städten geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Wir können in der Apostelgeschichte lesen, wie das passiert ist. Vers 35, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Habt all die Propheten ermordet, von Abel bis Zacharias, von A bis Z. Abel war der erste Märtyrer in 1. Mose 4. Zacharias war der letzte im Alten Testament aufgezeichnete Märtyrer. 2. Chronik, Kapitel 24. 2. Chronik war im jüdischen Alten Testament das letzte Buch. Vom 1. bis zum letzten. All dieses gerechte Blut, was ihr vergossen habt, werde ich über diese Generation bringen, sagt Jesus. Weil eure Väter, die haben die Propheten ermordet, die von mir, von dem Messias gezeugt haben, aber ihr werdet den Messias selbst ermorden. Ihr macht dieses Maß voll, ihr vollendet es, was eure Väter begonnen haben. Matthäus 27 werden wir sehen, dass Pilatus seine Hände gewaschen hat vor der Volksmenge und gesagt hat, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dann gab er ihnen den Barabbas los. Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Sein Blut komme über uns. Gott hat ihren Wunsch erhört, hat Gericht gebracht über diese Generation, die ihn abgelehnt hat und ihn gekreuzigt hat. 70 nach Christus, etwa 40 Jahre später, ist der römische General Titus, der spätere Kaiser, gegen die Juden, gegen Jerusalem gezogen, um diesen jüdischen Aufstand niederzuschlagen. Und er hat den Tempel zerstört und Jerusalem zerstört und Millionen von Juden haben ihr Leben verloren und sind zerstreut worden in alle Welt. Es war das sichtbare Gericht. Das Wirkliche. Gott wird alle Menschen verantwortlich halten, ewig, die den Messias Jesus ablehnen. Nicht nur die Juden, sondern jeden einzelnen Menschen von uns. Wir brauchen nicht glauben, dass wir irgendwie besser sind oder irgendwas voraus haben. Das ist die eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, sagt Jesus, dass wir Jesus ablehnen. Vorsorge, die Gott getroffen hat für unsere Schuld. Menschen, die das tun, wird er richten. Aber wir sehen auch sein Herz. Es ist nicht sein Herz zu richten, Gericht zu bringen. Wir sehen es schon im Alten Testament. Dort, wo die alttestamentlichen Propheten Gericht angekündigt haben, hat Gott es getan, damit die Leute umkehren, damit er sie nicht richten muss. Ich glaube, das ist auch sein Herz hier. Jesus will diesen Leitern nochmal eine Chance geben. Er warnt sie, er weint über sie, damit sie umkehren, nicht um sie zu richten. Sehen wir schon im Alten Testament, Jeremia 18, sagt er, einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören, kehrt aber jenes Volk, über welches ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Oder Hesekiel, Kapitel 18, Vers 23. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Das war Gottes Herz, das war auch Jesu Herz hier, wenn er warnt, wenn er Gericht ankündigt. Das ist kein Sadist, richtet nicht gerne. Es ist gekommen, damit wir Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einzigen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesu Herz ist gebrochen über dieses rebellische Volk. Sehen sein Herz in Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, und damit meint er die ganze Nation. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Das ist sein Herz. Wollte wie eine Mutterhenne das Volk wie seine Küken versammeln ein sehr zärtliches, ein sehr fürsorgliches Bild. Henne tut es, um die kleinen Küken zu beschützen, um sie zu wärmen, um sie zu behüten. Oft wenn ein Feuer ausgebrochen ist, haben die Mutterhenne die Küken bedeckt und oft ist die Henne verkohlt, aber die Küken haben gelebt, weil sie die Hitze aufgenommen hat. Das ist Jesu Herz. Er ist unser Retter. Er hat das Feuer von Gottes Zorn für uns getragen, die Verdammnis für unsere Schuld. Und er will uns unter seine Flügel sammeln. Das ist der Ort, wo wir gerettet sind, wo wir sicher sind, wo wir geborgen sind bei ihm. Für mich ist das einer der traurigsten Verse in der Bibel. Und ihr habt nicht gewollt. Könnt ihr Jesu gebrochenes Herz heraushören? Mann, ich liebe euch. Ich habe euch vorbereitet durch die Propheten, durch das ganze Alte Testament. Auf mich und mein Werk. Ich habe meine Herrlichkeit verlassen. Bin Mensch geworden. Bin ans Kreuz gegangen, dass ihr errettet werden könnt. Und ich biete euch Erlösung und Vergebung und den Himmel als Geschenk an. Und dann müsst ihr es nur im Vertrauen annehmen und sonst nichts leisten. Ich habe meine Flügel ausgebreitet für euch. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe alles getan, was nötig war, damit ihr gerettet werden könnt. Vergebung haben könnt eurer Schuld. Aber ihr habt das gewollt. Ihr habt ihn abgelehnt. Ihr habt nicht gewollt. Das ist für ein trauriger Vers. Dann bleibt Gott nichts anderes übrig als Gericht. Gott ist gerecht. Er muss Sünde richten. Und er hat unsere Schuld gerichtet in Jesus. Er hat es für uns getragen, damit wir frei sein können. Aber wenn wir das nicht wollen, wenn wir es ablehnen, dann müssen wir sie selbst tragen. Und ich glaube hier, wie das ganze Alte Testament, Gottes Handeln mit seinem Volk Israel ist ein Zeichen für uns. Vers 38, wo er sagt, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, dieses Gericht, das Haus ist der Tempel oder vielleicht auch Jerusalem. Gott hat den Tempel zerstört, er hat klargemacht, dass es kein Opfer mehr, kein anderes Opfer mehr als Jesus für unsere Schuld gibt. Alte Testament, die Opfer waren ein Bild auf Jesus hin. Das, was er tun würde am Kreuz. Jetzt, wo er es getan hat, sind diese Dinge hinfällig. Es gibt kein anderes Opfer mehr. Gott hat den Tempel zerstört durch die Römer. Selbe für uns, es gibt nur einen Retter, nur ein Opfer für unsere Schuld. Wenn wir unseren Retter Jesus ablehnen, wie diese Generation der Juden, dann werden auch wir gerichtet werden. Und unsere Sünden werden uns zugerechnet werden und werden uns geistlich gesehen ewig umbringen, ewig trennen von Gott. Es gibt ein Opfer. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur ich habe eure Schuld getragen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 11 und 12. Bringt schön auf den Punkt. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und er breitet seine Flügel aus, bildlich gesprochen. Er sagt, es ist vollbracht, ich habe bezahlt. Komm zu mir. Und er weint über diese Menschen, die sagen, wir wollen nicht, wir haben nicht gewollt. Aber es endet noch immer in Hoffnung. Vers 39, ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser Überrest der Juden, die gläubig geworden sind, die Jesus als ihren Messias angenommen haben, die werden ihn grüßen mit diesen Worten aus dem Psalm 118. Die Volksmengen gesungen haben oder geschrien haben, als er in Jerusalem eingezogen ist. Diese Worte, mit diesen Worten werden sie ihn grüßen, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt uns, eines Tages wird sich auch in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen. Der himmlischen, alle geistlichen Wesen und der irdischen, alle von uns und der unterirdischen, auch alle dämonischen Wesen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Du kannst es heute tun, freiwillig ihn bekennen als Herrn und gerettet werden. Oder du kannst es ablehnen und deine Schuld selbst tragen. Aber eines Tages wirst du dich beugen und wirst bekennen, dass er Herr ist. Es ist, wie die Dinge laufen. Es ist Gottes Universum. Eines Tages werden wir ihn alle anbeten als Gott. Aber manche werden die Ewigkeit mit ihm verbringen, manche werden die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen, weil sie Jesus abgelehnt haben. Für uns heute, lasst uns es verstehen. Es wird Gericht geben. Unsere Schuld muss gerichtet werden. Entweder in Jesus, der es für uns getragen hat, wenn wir es nur annehmen wollen, oder wir müssen sie selbst tragen. Es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Lass uns es heute nüchtern, aber durchaus auch voll Ehrfurcht erkennen. Aber seht auch das Herz unseres Gottes. Er hat seine Flügel ausgebreitet. Und dieses Wort, das der Paulus zu Pfingsten an die Juden in Jerusalem gerichtet hat, das gilt auch noch für uns heute. Wo er gesagt hat, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Lasst euch nicht gefangen nehmen von falscher Religion, von Gesetzlichkeit. So neben dieser Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott durch Jesus. Und ich kenne alle, die hier heute Morgen sind, so gut. Wenn es irgendjemanden gibt, der es noch nicht für sich persönlich angenommen hat, was Jesus getan hat, denkt drüber nach, über diese Dinge. Jesus sagt, hier sind meine Flügel. Hab deine Schuld getragen. Willst du dir abnehmen? Nimm es doch bitte an. Du kannst es tun durch ein einfaches Gebet, indem du einfach ehrlich, mit ehrlichem Herzen vor Gott kommst und sagst, Gott, ich bin schuldig vor dir. Ich bekenne das. Ich bin nicht perfekt und heilig wie du. Ich habe erkannt, dass ich Jesus brauche. Sein Werk am Kreuz. Den Preis, den er für meine Schuld bezahlt hat. Und Jesus, ich will das jetzt persönlich für mich, ganz persönlich annehmen. Und im Glauben darauf vertrauen, dass du meine ganze Lebensschuld bezahlt hast und weggenommen hast. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich will ab heute für dich leben. Veränder du mich so, wie du mich haben willst. Einfache Entscheidung. Deine eigenen Worten. Wenn du das tust, sagt die Bibel, gehst du von Licht, von Finsternis in Licht. Deine ganze Lebensschuld weg. Kannst du in Beziehung zu Gott leben, mit Gott leben, weil dieses Trennende, was dich von Gott trennt, deine Schuld weggenommen ist. Du wirst von oben her neu geboren. Und Gott wird durch seinen Heiligen Geist in deinem Herzen Wohnung nehmen. Du kannst eintreten in diese enge Liebesbeziehung, die Gott von aller Ewigkeit her für dich geplant hat. Leben in Beziehung mit ihm ist deine Entscheidung. Möchte ich ermutigen. Nicht rauszugehen, das abzuschütteln, ist mir wurscht. Ein Ohr raus, einen rein, anderen raus. Ist Gottes Wort an dich heute Morgen. Sein Liebesangebot. Kreuz. Komm her, ich will euch versammeln. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für die Lektionen, die wir lernen dürfen. Und auch wenn hier einige harte Worte dabei waren, Gott, lass uns lernen. Lass uns lernen, Herr, was wahre Religion ist, wahre Beziehung mit dir. Und mach uns frei von diesen menschlichen Traditionen und Gesetzlichkeiten.
Heuchelei, Herr. Und Jesus, lass uns in diesem Bewusstsein leben, dass es wirklich um viel geht in diesem Leben, um Himmel oder Hölle. Und Vater, ich bitte dich, dass wir ein Herz haben für die Menschen, wie du es hattest, die dich nur erkennen, dass unser Herz gebrochen ist wie deines. Und Jesus, wir beten für diese Menschen und ja, ihnen die gute Nachricht weitererzählen, deinen offenen Armen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir gerade dieses neue Jahr, wo wir das beginnen, dass wir wachsen in unserer Beziehung mit dir, tiefer in diese Liebesbeziehung, dass unser Glaube nicht komplizierter wird dieses Jahr, sondern einfacher, wo wir Tag für Tag mit dir leben. Führ du uns und leite uns, Herr, wir wollen dich anerkennen heute Morgen als unseren Lehrer, als unseren Rabbi, als unseren Herrn, unseren Meister. Nur du bist es wert, dass wir dir nachfolgen und für dich leben, Jesus. Hilf uns, dich zu ehren in unserem Leben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.